Mancher wird sich vielleicht noch erinnern, dass es eine Kindersendung gab, vielleicht gibt sie sogar noch, die nennt sich Captain Blaubär. War so eine Puppe, die war blau und ein sozusagen Seemann als Bär, Seelöwe oder sowas ist das. Der trifft immer wieder auf seine Enkel und dann erzählt er immer irgendwelche Geschichten, die nicht immer so ganz stimmen. Und da wurde ein Spiel draus gemacht, was ich bekommen habe, wo Fragen gestellt werden und man überlegen muss, stimmt denn das nun oder stimmt's nicht? Und ich werde mal diese Fragen vorlesen, bloß ein paar, und dann tun wir mal miteinander so abstimmen, ist es nun wahr oder gelogen? Also, das Erste. Und passt auf die Quallen auf, ruft Captain Blaubär seinen Enkeln zu, die zum Baden gehen wollen. Denn manche brennen, wenn man sie berührt. Besonders gefährlich ist die Ohrenqualle, die man an ihren großen Ohren erkennen kann. Sie ist die einzige Qualle, die hören kann. Wenn ihr eine seht, schreit einfach laut und schwimmt weg. So, und nun viel Spaß. Wahr oder gelogen? Wer ist für wahr? Keiner. Ihr seid clever. Es ist gelogen. Natürlich gibt es eine Ohrenqualle, aber die kann nicht hören. Das hat damit gar nichts zu tun. Euch kann man nicht in das Licht führen. Die Zitrulle. Was, ihr habt noch nie eine Zitrulle gegessen, sagt Captain Blaubär. Das darf doch nicht wahr sein. In Fetzan, in Libyen, wachsen die Zitrullen auf dem Boden der Wüste. Sie sind gelb und sehen aus wie große Zitronen. Dabei sind sie eher eine Art Wassermelone. Die Menschen in Libyen schätzen sie sogar als Heilmittel. So, und jetzt greift zu. Wahr oder gelogen? Wer ist für wahr? Wer ist für gelogen? Ihr habt Unrecht. Es gibt wirklich eine Zitrulle. Ich habe auch dazu gelernt. Ich hätte es vorher nicht gedacht. Okay. Die Schallplattenbriefmarke. Das Königreich Bhutan, flüstert Captain Blaubär, das auch das Drachenreich genannt wird, ist eines der geheimnisvollsten Länder der Erde. Es gibt dort höchst sonderbare Dinge, zum Beispiel Briefmarken, die ganz kleine Schallplatten sind. Wenn man sie vom Brief löst, kann man sie mit dem Plattenspieler abspielen und ein Lied hören. Wahr oder gelogen? Wer ist für wahr? Einige. Wer ist für gelogen? Die Mehrzahl. Ihr habt wieder Unrecht. Und zwar, die Marke ist 1973 erschienen. Und mancher, der vielleicht sogar so in meinem Alter ist, der erinnert sich daran, dass es zu DDR-Zeiten immer sehr begehrt war, aus Polen so eine Postkartenschallplatte zu kriegen, weil man ja so diese Westlieder gar nicht bekommen hat. Aber dort waren sie drauf zu finden. Und deswegen, ja, gibt es das, beziehungsweise ich habe auch im Internet nachgeguckt, die Briefmarke ist natürlich nicht so klein, sondern die ist schon ein bisschen, also passt noch auf den Brief, aber nicht ganz klein. Gibt es also. Ein letztes, das Delfinlasso. Alle Mann an Deck, Kinders, heute gehen wir in den Zoo, schlägt Captain Blaubär seinen Enkeln vor. Und sehen uns die neuen Delfine an. Es ist übrigens gar nicht so leicht, Delfine zu fangen, denn man darf sie ja nicht verletzen. Und daher werden die Delfine mit speziellen Delfinlassos gefangen. Wenn die Delfine springen, wirft der Fänger sein Lasso und schon können wir in den Zoo gehen, sagt Captain Blaubär. Wahr oder gelogen? Wer ist für wahr? Wer ist für gelogen? In dem Fall ist wirklich gelogen. Ach, ich habe doch auch Schweres rausgesucht. Ja, liebe Gemeinde, es soll uns eigentlich bloß darauf einstimmen, dass wir im Leben immer wieder überlegen müssen, stimmt denn das, was ich da höre? Ist das nun wahr oder ist es gelogen, wenn mir jemand was erzählt? Und vor dieser Frage stehen wir öfters, nicht bloß in der Politik, sondern wirklich auch bei bestimmten Dingen im Leben. So auch im Glauben. Wem glaube ich? Ist das, was ich höre, im Glauben wahr oder gelogen? Ist das, was ich in der Bibel lese, wahr oder gelogen? Wir haben unseren Bibeltext gehört, wo es sozusagen nach der Zeit einsetzt, als Jesus Karfreitag gestorben ist und Ostersonntag wieder auferstanden ist. Und dann hat sich Jesus den Menschen gezeigt. Die mussten genauso überlegen. Stimmt denn das, was der oder die erzählt hat? Ist Jesus wirklich auferstanden? Wahr oder gelogen? Wir haben gehört, zuerst hat er sich einer Frau gezeigt, Maria von Magdala. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall wahr. Denn wenn sich das jemand ausgedacht hätte, dann hätte er nicht eine Frau genommen. Gut, manche böse Zungen sagen, eine Frau kann man es erzählen und dann weiß es gleich das ganze Dorf. Aber das sind wirklich bloß böse Zungen. Männer können genauso gut reden. Aber es ist bis heute so im Orient, dass das, was eine Frau in der Öffentlichkeit sagt, nicht das gleiche Gewicht hat, wie wenn es ein Mann sagt. Und vor Gericht war das damals erst recht so. Eine Frau hatte kein Bezeugungsrecht, es musste immer ein Mann machen. Und wenn also da jemand sich was hätte ausdenken wollen, dann hätte er bestimmt nicht eine Frau genommen, sondern einen Mann. Aber hier ganz konkret Maria von Magdala, wo sich Jesus gezeigt hat. Und dann zeigt er sich seinen Jüngern. Wir wissen, es waren 10 Jünger, der 11., der Thomas, der war woanders. Und als es dann Thomas hörte, sagte er, ihr könnt mir viel erzählen. Ich glaube es erst, wenn ich ihn anfassen kann. Und so ist es heute. Ich glaube nur, was ich sehe. Ich glaube nur, was ich anfassen kann. Wahr oder gelogen, was man hört und gesagt bekommt. Und dann zeigt er sich zwei anderen, so haben wir es im Bibeltext gehört, schnell wissen wir, es geht um die zwei Jünger, die nach Emmaus aus Jerusalem wegrennen. Und diese beiden Emmaus-Jünger merken erst gar nicht, dass Jesus bei ihnen ist. Und erst dann, als sie ihn einladen zum Abend zu, merken sie es beim Brotbrechen, das heißt bei der Abendmahlzeit, dass es Jesus wirklich ist. Und dann sagen sie es wieder den anderen Jüngern. An anderer Stelle hören wir dann noch, dass Jesus sich 500 Leuten auf einmal zeigt, steht im Korintherbrief. Also es gibt immer wieder Berichte, dass Jesus zu sehen war, zu erleben war, anzufassen war. Er hat zum Teil mit ihnen gegessen. Also damals, die Menschen hatten die Möglichkeit, das ein Stückchen mehr nachzuprüfen. Wir heute müssen überlegen, wahr oder gelogen? Hat es jemand erfunden damals oder ist das wirklich etwas, was heute noch relevant ist, weil Jesus eben nicht bloß damals auferstanden ist, sondern auch heute lebt und heute erlebbar ist. Und da merken wir, es kommt ganz schnell an die Grenze, zum einen sich zu entscheiden, glaube ich dem oder nicht, und dann zum anderen selber auszuprobieren. Sagen, ja, wenn du da bist, Jesus, dann möchte ich dich erleben, dann möchte ich dich spüren in meinem Leben. Und das geht. Wem glaube ich? Eigenes Erleben hilft weiter. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich an ein Ereignis gedacht, was inzwischen schon wieder 9 Jahre zurückliegt, aber deswegen nicht kleiner ist. Vielleicht erinnert sich mancher, der da damals Fernsehen, MDR, geschaut hat. Da gab es eine Sendung, ein Dorf wird gewinnen. Und da hat ein sächsisches Dorf gewonnen. Es war Walddorf. Damals war ich dort Pfarrer. Und ich meine, das ist schon ein Wunder an sich, aber ich sehe es noch wirklich im direkten Zusammenhang mit Gott. Denn, das wissen die meisten nicht, ein Stückchen vorneweg, ich sag mal, es war so meiner Erinnerung nach ein Vierteljahr vorneweg, haben wir im Kirchenvorstand überlegt, was wir tun in Bauangelegenheiten. Der Kirchturm war äußerst sanierungsbedürftig, außen Putz ab und bröckelte runter. Und die Fenster waren kaputt und haben gesagt, wollen wenigstens die Fenster reparieren. war so eine Größenordnung, 10.000 Euro. War für die kleine Gemeinde viel Geld, aber immerhin aufbringbar. Und da hat die kirchliche Obrigkeit, Regionalkirchenamt, gesagt, nee, nur die Fenster, das lohnt sich nicht, dürft ihr nicht machen, ihr müsst den ganzen Turm machen. Und dann haben wir ein Kostenvorangebot reingeholt und da kam raus 300.000 Euro. Boah. Und in der Kirchenvorstandssitzung, wo das auf den Tisch kam mit diesem Kostenangebot, da haben wir gesagt, wie soll das zusammenkommen? Wie wollen wir diese Gelder herbekommen? Und damals habe ich gebetet, erst laut, und habe gesagt, Gott, wir legen das in deine Hand. Wenn du willst, dann kannst du diese Kirche sanieren. Und kannst es auch machen, durch ein Wunder, durchaus, dass das Geld zusammenkommt und wir den Turm bauen können. Im Stillen habe ich dann noch weiter gebetet, Herr, lass dieses Wunder geschehen, damit die Kirchversteher auch merken, dass du da bist. Also bei manchen hatte ich immer so den Eindruck, es ist immer so eine Grenze zwischen Glaube und Zweifel gewesen. Dass sie merken, hier bist du am Wirken. Wie gesagt, ein Vierteljahr später bekam ich dann einen Anruf von einer Produktionsfirma des Fernsehens. Sie interessieren sich für das Baugeschehen an der Kirche und ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Es kam dann nachher so, dass dieses ganze Dorf, Walddorf, da mitgemacht hat und von den vier Dörfern das Wettspiel gewonnen hat und damit 500.000 Euro gewonnen hat. 1 Million D-Mark wurde immer so dann danach gerechnet. Und wer ganz gewitzt war, hat gesagt, zu DDR-Zeiten waren das ja immer so 1:10. Gut, also da wissen wir, wie viel Geld da geflossen ist. Und dann konnte die Kirche saniert werden. Nicht bloß der Turm, sondern die ganze Kirche. Nachher war es eine Gesamtsumme von 930.000 Euro. Vorher unvorstellbar. Aber da, wo wir es Gott in die Hand legen, und ich habe es Gott in die Hand gelegt, da tut Gott etwas. Bitte fragt mich jetzt nicht, wenn ihr Bauprobleme zu Hause habt, ob ich mal für euch bete. Wir können das nachher hier kurz machen, aber ich komme dann nicht erst nach Hause zu euch. Denn ich sage es auch nachher, Gebet ist was Wunderbares und Gott hört immer. Aber es liegt nicht an der Person, es liegt nicht an meiner Person. Es liegt daran, ob der Glaube da ist, ob das Vertrauen da ist. Ob wir Gott wirklich das zutrauen. Und darum geht es überhaupt in dieser Predigt. Was traust du Gott zu? Glaubst du dem, was in der Bibel steht? Wahr oder gelogen? Ist Jesus auferstanden? Können wir mit ihm reden? Können wir ihn in unser Leben hineinholen? Noch ein wichtiges Thema dazu. Wenn es nur um den Glauben allein so geht, dass wir wissen, Jesus ist auferstanden, würde uns das noch nicht viel helfen. Es geht darum, das auch für das eigene Leben wirksam werden zu lassen. In der Bibel steht, ich habe es etwas in der Reihenfolge verändert, und Jesus sprach zu ihnen, das heißt zu den Jüngern, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Selig werden, ich habe nachgeguckt, im Griechischen sozo. Das heißt nicht bloß so, dass man ein gutes Gefühl hat, sondern man ist gerettet. Gerettet für die Ewigkeit. Gerettet für das Leben mit Jesus. Ja, nun steht da, wer da glaubt und getauft wird. Mancher in der Landeskirche sagt, du musst nur getauft sein, ob du als Baby oder als Erwachsener getauft wirst, dann bist du gerettet. Und das stimmt nicht. Die Bibel sagt hier was anderes. Sie sagt, dein Glaube gehört dazu. Und Glaube bedeutet in dem Falle, dass du sagst, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Ich lade dich ein, dass du der Herr über mein Leben bist, dass du der Chef bist, dass ich mein Leben von dir bestimmen lasse. Und dass du damit auch verantwortlich bist für mein Leben. Und ich ordne mich dir unter. Das muss man wissen, dass das zusammengehört. Glaube und Taufe. Und dass immer auch der Glaube da sein muss. Und wenn jemand als Baby getauft worden ist und heute nicht mehr glaubt, dann wird er nicht in die Ewigkeit Gottes kommen. So lese ich es aus der Heiligen Schrift heraus. Jesus sprach zu ihnen, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Da haben wir es ganz deutlich. Aber das ist ja so einfach. Du brauchst bloß sagen, Jesus, ja, komm in mein Leben. Es tut mir leid, dass ich bisher das nicht gemacht habe, dass ich ohne dich gelebt habe, so als wenn es dich nicht in meinem Leben gibt. Jetzt möchte ich dich als Herrn haben. Und dann wird er das tun. Das ist sein Versprechen. Liebe Gemeinde, und dann, wenn du das so gemacht hast, Glaube und Taufe, ja, dann muss man drin leben, im Glauben. Es muss ja auch erlebbar sein. Nicht bloß, dass ich selber Zeichen und Wunder erlebe, sondern dass sich das auch spürbar für andere zeigt. Also ich denke mal, da wird jeder so seine Vorstellung haben, was passiert, wenn man Christ ist. Dass man engagiert ist in der Kirchgemeinde, in der Gesellschaft, da wo Menschen Nöte haben, dass man sich dort einsetzt. Dass wir immer wieder zusammenkommen in christlicher Gemeinschaft, wie hier zum Gottesdienst, feiern, fröhlich sind, wissen, dass der Herr unter uns ist. Ja, dass wir den Herrn auch einladen zu uns im Heiligen Abendmahl. Haben wir heute, freut mich. Ja, und dass wir immer wieder merken, wir können uns an den lebendigen, auferstandenen Herrn wenden. Mit allem, was wir haben, mit allen Freuden, dürfen wir nicht vergessen, aber eben auch allen Nöten. Und da sind wir an einer Stelle, wo es eigentlich noch deutlicher gesagt wird, im Bibeltext. Da heißt es, nach dieser Stelle mit wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Dann steht, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wir haben einen Auftrag. Es geht nicht nur darum, dass du gerettet bist. Natürlich, das ist für dich ganz wichtig. Und Gott liebt dich so sehr, dass er sich darüber ganz doll freut. Aber du hast den Auftrag, andere damit hineinzuholen. Es geht darum, Menschen das bekannt zu machen, Menschen hineinzunehmen in den christlichen Glauben. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Also keine anderen Religionen, keine anderen Praktiken, nichts wird uns zu Gott bringen in die Ewigkeit als Jesus allein. Das wissen viele nicht. Und deswegen ist das so wichtig, den Menschen zu sagen, ihn deutlich zu machen und auch durch Mitzeichen, mitfolgende Zeichen und Wunder erkennbar werden zu lassen. Und auch, ich lese es nochmal aus unserem Predigtext, die Zeichen aber, die folgen werden denen, die da glauben. Das sind wir, Christen. Die Zeichen aber, die folgen denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben, in neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird's ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Liebe Gemeinde, wahr oder gelogen? Erlebe ich das? Erlebst du das? Die Mehrzahl wird sagen, oh, gibt's heute nicht mehr. Damals, und wer weiß, ob's wahr ist. Manche sagen, das am Ende des Markus-Evangeliums, das haben die sowieso später erfunden. Nein, das ist Wort Gottes. Das ist das, was Gott uns vor Augen führt und was damals passiert ist. Und was passiert, wenn ich dir sage, ich erlebe das heute genauso noch? Ich erlebe das noch, dass Gott so wirksam ist, dass er so erlebbar ist. Gut. Manches nicht immer ganz so deutlich, böse Geister austreiben, in unbekannten Sprachen sprechen, Schlangen anfressen und Gift trinken und schadet nicht, Kranken Hände auflegen und es wird besser werden, andere Bibelübersetzungen schreiben, werden gesund werden. Liebe Gemeinde, das ist auch heute noch so. Ich gehe mal diesen Dingen ein klein wenig nach, mal mehr, mal weniger, fange mit den Anführungsstrichen einfachen Dingen an, mit den Heilungen, weil es dort am ehesten auch relevant wird und nachvollziehbar. Ich erinnere mich an einen Mann meiner damaligen Gemeinde, wir sind bis heute befreundet, der war im Krankenhaus, weil er ganz große Rückenschmerzen hatte. Spinalkanalverengung. Wer das hat oder wer da Bescheid weiß, weiß, das ist eine ganz gefährliche Krankheit, weil da, wo die Nerven durchgehen, der Kanal immer enger wird und damit den Nervenstrang abdrückt, das sind zum einen Schmerzen und zum anderen die Gefahr, dass es mal eine Lähmung gibt. Kann man operieren in einer ganz aufwendigen Operation, sollte man aber nicht als junger Mensch machen, weil die Gefahr zu groß ist. Nur wenn man gar nicht mehr mit Schmerzen zurechtkommt. Dieser Mann war im Krankenhaus, Neurologie. Wir haben gesagt, tut uns leid, wir können für Sie nichts tun, außer eben so einer ganz gefährlichen Operation. Aber da ist noch nicht weit genug, Sie müssen damit leben. Er kommt zu mir nach dieser Woche im Krankenhaus, Sonntag, Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst erzählt er mir das. Und ich bin dann immer ganz spontan und sage, komm, wir gehen zum Altar. Wir legen das Gott vor. Ich bete für dich. Und dann werden wir sehen. Gott ist mächtig, er kann helfen. Er wird auch bei dir Gutes tun. Und ich bete, lege meine Hand auf den Rücken. Und wir haben dann gar nicht so viel geredet. Er bedankt sich und geht raus aus der Kirche. Nächsten oder übernächsten, ich glaube, übernächsten Tag habe ich ihn durch Zufall wiedergesehen. Ich sagte, ich muss dir danken, sind partout. Meine Rückenschmerzen sind weg, vollständig weg. Schon als ich vom Altar weggegangen bin, war es besser, das habe ich schon gemerkt. Und dann bin ich raus vor die Kirche gegangen und da war es ganz weg. Das ist ein paar Jahre her, bis heute nicht wiedergekommen. Ein großes Wunder. Es passiert, Heilungen sind möglich. Eine andere Frau, die mit Schmerzen in den Knien da war, für sie habe ich gebetet. Die Schmerzen sind erstmal nicht ganz weggegangen, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber sie sind auf jeden Fall spontan besser geworden. Ich könnte jetzt eine ganze Reihe von solchen Dingen weiter erzählen, wo ich wirklich Wunderbares erlebt habe, wo man nur staunen kann, was Gott auch heute tut, auch wirklich durch Gebet. Aber ich sage auch die andere Seite. Ich habe für Menschen gebetet, da ist augenscheinlich nichts passiert. Ich sage wirklich augenscheinlich, weil im Untergrund, also in der nicht sichtbaren Welt, im Körper oder so, trotzdem Dinge passieren, gute Dinge passieren. Ich habe vor einem Rollstuhlfahrer gestanden und habe ihm sagen müssen, ehrlich, ich habe nicht den Glauben dafür, für sie zu beten, dass sie aus dem Rollstuhl aufstehen können. Ist dann auch wirklich nicht passiert. Aber trotzdem, ich mache es immer wieder, dass ich für die Menschen bete, weil ich mir sage, wenn von 10 Leuten nur einer geheilt wird oder selbst von 100 Leuten nur einer durch Gebet geheilt wird, dann ist das für diese eine Person lebenswichtig. Und es ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Deswegen tue ich das, auch wenn es nicht immer passiert. Warum auch immer. Ich denke, man darf es dann nicht auf den, der krank ist, schieben, sondern wahrscheinlich liegt es an mir, da habe ich verkehrt gebetet. Aber wir sollen es tun. Und jetzt sage ich es nochmal, es liegt nicht an meiner Person. Ich bin nicht irgendein Guru oder besonders Heiliger, Heiliger schon gar nicht. Jeder Einzelne, diese Zeichen folgen dem, der da glaubt, steht da. Und wenn du glaubst, dann kannst du beten, dann kannst du zu jemandem hingehen, in deiner Familie oder jemand anders, der dir vor Augen geführt wird und sagen, darf ich für dich beten? Wir wollen es Gott in die Hand legen und dann wird Gott etwas tun. Heilung. Das könnte man ja noch am ehesten, denke ich, so nachvollziehen, aber die anderen Dinge, Schlangen anfassen, giftige Schlangen anfassen, Gift trinken, wo passiert das heute noch? Nun, ich denke, das ist ein Zeichen von Gefahren, die da sind. Vielleicht kann man es so ein bisschen uminterpretieren und kann sagen, wer im Glauben unterwegs ist, der braucht keine Angst vor Gefahren haben. Bei mir war es so, vor nicht allzu langer Zeit bin ich mit dem Auto unterwegs auf der Autobahn gewesen. Im toten Winkel,
meines Autos war ein Auto, also so praktisch links hinter mir. Und ich musste relativ schnell einem Auto vor mir ausweichen, was langsam war, gucke in den Rückspiegel, gucke in den Seitenspiegel, nichts gesehen, fahre raus und bin viel erschrocken, als neben mir plötzlich ein Auto war. Wir sind Gott sei Dank nicht zusammengestoßen. Der fuhr ein bisschen rüber, ich auch, sind beide erschrocken. Aber es ging ohne weiteres weiter, wo ich nur sagen konnte, Gott sei Dank. Dazu muss ich auch sagen, vor wichtigen Fahrten und vor allen Dingen vor langen Fahrten bete ich auch immer. Gott, lass bitte keinen Unfall geschehen durch mich oder an mir, das heißt am Auto oder auf der Strecke. Segne mich da in dieser Fahrt. Und das passiert immer wieder. Ich kann auch von einer Stelle, einer Situation erzählen, mache ich jetzt nicht, wo trotzdem ein Unfall passiert ist, aber dann sind andere Dinge der Bewahrung passiert, wo Gott geholfen hat. Also, es gibt's auch heute noch, dieses Bewahren, giftige Schlangen anfassen, Gift trinken. Und vor ein paar Wochen habe ich schon mal über diesen Bibeltext, den Predigtext, gepredigt. Und kurz danach erhielt ich einen Brief, kann ich lesen, denke ich, ein Stück zumindest. Also hier schreibt der Mann, der nach dem Gottesdienst mich nicht erreicht hat: Meine Tochter hatte Husten und nahm vor der Schule ihren Hustensaft ein. Als sie nach Hause kam, war wieder der Zeitpunkt zum Einnehmen. Doch meiner Frau kam die Idee, Hustentropfen statt Hustensaft hinzustellen, aber legte keinen Zettel hin. Und nun nahm die Tochter das völlig gleich aussehende Etikett vor Augen, die Menge der Tropfen wie vom Hustensaft ein, also statt 5 Tropfen 2 Esslöffel. Sie wunderte sich, dass es so schlecht schmeckt, aber Medizin schmeckt halt nicht so lecker. Als sie von Arbeit kam, lag sie auf dem Sofa, total blass, sprach undeutlich und konnte ohne Stützen nicht laufen. Mir war klar, es konnte nicht die Erkältung sein. Aber auch ich erkannte erst nach dem 3. Lesen vom Etikett den kleinen Unterschied von Saft bzw. Tropfen auf dem sonst gleichen Etikett. Nun ab zur Notaufnahme. Als sie dran war, befehle ich, dass ihr geholfen werden kann, also betet, und es besser wird. Wir mussten dann noch zur MEDAG in die Kinderklinik fahren, weil sie uns in dem Krankenhaus nicht weiterhelfen konnten. Wir bekamen, was eigentlich kaum möglich ist, vorm Eingang einen Parkplatz. Nach der Untersuchung sowie Rücksprache mit dem Giftnotruf gab uns die Ärztin die weiteren Verhaltensregeln mit. Als wir zu Hause aus dem Auto stiegen, konnte meine Tochter schon ein wenig besser laufen. Am nächsten Tag war noch keine Schule möglich, aber danach war alles überstanden. Es sollte so sein, dass ich an dem besagten Tag gleich nach Hause kam, obwohl ich überlegte, noch eine Besorgung zu machen. Sie wurde von Gott bewahrt. Liebe Gemeinde, also selbst an solchen Stellen merken wir Gottes Gegenwart. Es passiert. Wir sollen uns darauf verlassen, dass er wirkt. Und nicht bloß für uns, sondern dass wir eben das Evangelium weitertragen, auch davon erzählen, andere einladen. Die letzten 2 Themen mache ich kürzer. Wir können in unbekannten Sprachen beten. Gemeint ist das Sprachengebet. Ja, auch das gibt es heute noch. Es ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und es ist ein Zeichen, dass man sich ganz Gott hingibt und durch das Gebet eine gute, echte Wechselbeziehung hat. Kann ich nur dazu einladen, das für sich zu finden. Zeichen des Heiligen Geistes. Und dann böse Geister austreiben. Ehrlich gesagt, liebe Gemeinde, das ist eigentlich ein Tabuthema in unserer heutigen Zeit. Wo spricht man heute noch über böse Geister? Gibt es doch gar nicht. Das ist etwas aus Legendenzeit. Aber in der Bibel wird da ganz ungezwungen davon geredet. Jesus wird immer wieder uns vor Augen geführt, dass er den bösen Geistern gebietet. Also er rechnet damit. Schon alleine in unserem Bibeltext am Anfang steht, als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria von Magdala, von der er 7 böse Geister ausgetrieben hatte. Wir können heute nicht mehr so viel damit anfangen. Gott sei Dank. Aber es gibt sie, die bösen Geister. Es gibt das Böse. Es gibt Satan, der uns immer wieder nach dem Leben trachtet und immer wieder die Schwierigkeiten in unser Leben hineinbringt. Aber, und das ist nun die frohe Botschaft des Bibeltextes, wir brauchen keine Angst davor haben. Jesus ist mächtiger. Er schützt uns davor und wir können dem Einhalt gebieten. Das ist das Wunderbare von Ostern. Jesus ist auferstanden, er holt uns ins Leben hinein und wir können in seinem Namen wirklich Dinge tun. Liebe Gemeinde, wir können nicht bloß, wir sollen es tun. Und dazu möchte ich ermutigen, dass du wirklich im Vertrauen auf Jesus vorangehst, dass du das Evangelium weitersagst und brauchst keine Angst haben, dass dir die Worte fehlen. Es wird immer wieder uns vor Augen geführt, dass der Heilige Geist die richtigen Worte zur richtigen Zeit sagt, das Richtige hilft zu tun. Und dann wird etwas durch Gott passieren. Liebe Gemeinde, am Anfang fragte ich, wahr oder gelogen? Ist das, was der Pfarrer Giersch hier erzählt, wahr oder gelogen? Du musst selber entscheiden. Ich sage von dem, wie ich es erlebt habe, es ist wahr. Deine Sache ist es, dem zu glauben. Dem zu glauben, was die Schrift sagt, was Gott sagt und was Menschen heute mit Jesus erleben. Und was du auch erleben kannst und erleben sollst. Sage, ja, Herr, hier bin ich. Komm du in mein Leben und wirke durch mich, dass Menschen das Evangelium erleben und zu dir kommen und gerettet werden. Ich möchte deine wunderbare Gegenwart spüren. Übrigens, das kannst du dann auch im Heiligen Abendmahl. Und übrigens, da passieren auch wunderbare Dinge im Abendmahl, wenn du im Vertrauen vorkommst. Du musst nicht unbedingt immer für dich beten lassen. Komm Vertrauen vor. Und hinterher ist auch Möglichkeit zum Krankengebet. Das ist auch so ein Wunder. Ich hatte den Bibeltext eher schon mir rausgesucht. Und dann habe ich letzte Woche gehört, dass heute turnusmäßig dran ist, nach dem Gottesdienst oder gleich im Anschluss an den Gottesdienst für Kranke zu beten. Nimm es als gutes Zeichen. Gott will wirken. Gott will, dass er etwas in deinem Leben tut. Dann sagte Jesus, geht in die ganze Welt und verkündet die gute Nachricht allen Menschen. Wer zum Glauben kommt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, den wird Gott verurteilen. Die Glaubenden aber werden an nachfolgenden Zeichen zu erkennen sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.